Was wir glauben und bekennen, Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden. So lautet heute Abend unser Thema und auch in den drei folgenden Vorträgen. Mit Gottes Hilfe wollen wir dieses Thema betrachten. Aber es geht nicht nur um menschliche Worte, sondern es ist alles fundiert durch die Heilige Schrift. Deshalb werde ich auch sehr viele Bibelzitate dazu bringen, mit uns betrachten und auslegen, wo wir dann auch sehen, warum wir in diesem Bekenntnis es so formuliert haben. Zunächst eine kurze Vorrede, bevor wir auf die einzelnen Punkte Gottes Wort, Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist, auf diese ganzen Bereiche des Glaubens eingehen. Die kurze Vorrede dazu zunächst. Erste Frage, warum überhaupt ein Bekenntnis? Bekennen heißt immer, sich zum Herrn bekennen. Und sich zu Jesus bekennen, auch gerade in einer Zeit, wo der biblische Glaube angefochten wird. Ein Bekenntnis ist immer dann notwendig gewesen in der Gemeinde Jesu und auch heute notwendig, wenn es Abweichungen von der Bibel gibt. Und je gravierender und schwerwiegender diese Abweichungen sind, umso klarer müssen wir uns zu dem bekennen, was die Bibel sagt. In aller Schwachheit und Stückwerkerkenntnis, die jedem von uns anhaftet. Gegenüber allen Abweichungen von der Bibel wurde in allen Jahrhunderten der Gemeinde Jesu und auch heute gesagt, es steht aber geschrieben. Es steht geschrieben. Heute erleben wir einen massiveren Glaubensabfall als je zuvor und zwar auf allen Gebieten. Es hat angefangen mit der Bibelkritik, die seit einigen Jahrhunderten in vielen Kirchen und Freikirchen um sich gegriffen hat wie ein Krebsgeschwür. Es ist weitergegangen mit der Veränderung und Verfälschung des Wesens Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Man hat nichts unangetastet gelassen, bis hin, dass heute das Sühneopfer Jesu sogar in Frage gestellt wird in landeskirchlichen und bald auch freikirchlichen Synoden. Und dann sind wir angekommen, wo wir auch heute stehen, bei der Auflösung der biblischen Ethik, Stichworte Homo, Ehe, Preisgabe der Tötung, des Schutzes ungeborener Kinder, also Freigabe der Tötung im Mutterleib, selbst durch landeskirchliche Synoden und viele andere Entwicklungen. Und wir erleben auch immer mehr die babylonische Religionsökumene, dass auch da kein Halten mehr ist bezüglich der ökumenischen Vermischung. Also deshalb ist auch heute ein klares Bekennen auf Grundlage des Wortes Gottes gefragt. Glaubensbekenntnis unabhängiger, bibeltreuer Gemeinden. Das ist also das Zweite. Warum unabhängiger Gemeinden? Nun, das müssen wir mit großer Trauer feststellen. Die Dachverbände, auch die evangelikalen Dachverbände, sind heute fast durchweg in die Ökumene eingebunden. Direkt oder indirekt sind sie in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, das ist die vor Ort Organisation des Ökumenischen Rates der Kirchen eingebunden oder sogar schon suchen sie direkten Kontakt mit dem Vatikan, also mit der Kirche von Rom, die ja viele Irrtümer und Irrlehren enthält und verbreitet. Es gibt eine falsche Ökumene, eine falsche Einheit gemäß Offenbarung 17 im Unterschied zur wahren Einheit nach Johannes 17, wo unser Herr Jesus sagt, dass alle, die ihn lieben, die zu ihm gehören, eins sind. Und er betet auch, dass sie eins sind, auch wenn wir aus unterschiedlichen Gemeinden kommen. Aber die falsche Ökumene ist eine organisierte Institution, wo alles in einen Topf sozusagen hineingemischt werden soll und Lüge und Wahrheit munter miteinander vermischt werden, wo nicht mehr die Bibel als einziger Maßstab gilt, wo alle möglichen Lehren und Irrlehren toleriert werden. Und bezüglich dieser Vermischung lesen wir in Offenbarung 18 über die Hure Babylon, geht aus von ihr. Und in 2. Korinther 6 zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, was hat Christus mit Belial zu schaffen. Und deshalb bin ich überzeugt, je mehr diese Dachverbände nicht mehr klar stehen, sondern unterwandert worden sind, umso mehr brauchen wir unabhängige Gemeinden. Hausgemeinden, Untergrundgemeinden, wir haben auch einen Sonderdruck veröffentlicht, jetzt gerade zu dieser Thematik von Wolfgang Lindemeyer, der letztes Jahr auch hier referiert hat. Unter der Überschrift ist die Hausgemeinde die Untergrundgemeinde der Zukunft. Vielleicht sind wir schon zwei Schritte voraus, Das, was wir vielleicht erst in einigen Jahren erleiden müssen. Aber es ist gut, solange man es noch frei sagen darf, dass man jetzt schon sich darauf einstellt, was auf uns vielleicht in gar nicht so ferner Zeit auf uns zukommen könnte. Gottes Wort jedenfalls hat es vorausgesagt, dass der Glaubensabfall immer stärker wird, bis der Antichrist sich dann auf den Thron setzt. Um ein weiteres Missverständnis abzuwehren, es geht mir nicht um eine neue Denomination oder neue Freikirche, gar noch unter einem Dachverband, auf keinen Fall, sondern es geht einfach um unabhängige Hausgemeinden, die einmal zur Untergrundgemeinde werden können, wenn die Verfolgung losgeht. Denn diese Hausgemeinden sind nicht registriert, die sind nicht kontrollierbar, die sind nicht erfassbar, jedenfalls nicht so leicht wie die registrierten Gemeinden, die in Dachorganisationen organisiert sind. Und ich bin überzeugt, dass es am Ende wieder so kommen wird, wie es in der Urgemeinde war, dass sie Verfolgung erlitten haben und sich dann in den Häusern hin und her versammelt haben, wie wir auch in der Heiligen Schrift lesen über die Urchristenheit. Unabhängig heißt unabhängig vom Staat, unabhängig von Kirchen und Freikirchen, unabhängig vom Ökumenischen Rat der Kirchen, von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, unabhängig vom Vatikan und auch unabhängig von der Evangelischen Allianz, die ja auch schon hinter den Kulissen schon lange mit dem Weltkirchenrat und dem Vatikan zusammenarbeitet. Wir haben das verschiedentlich schon dargestellt bei den Endzeitkonferenzen und in vielen Büchern, sodass ich es jetzt hier nicht ausführlich entfalten muss. Ich setze das einfach voraus, dass ihr diese Dinge wisst. Glaubensbekenntnis, Bekenntnis war das erste, unabhängiger war das zweite und bibeltreuer Gemeinden. Bibeltreu heißt, dass allein die Heilige Schrift der Maßstab ist. Die Heilige Schrift, absoluter Maßstab. Und das gilt auch für jeden Bekenntnisversuch. Die Heilige Schrift bleibt immer die normierende Norm gegenüber der normierten Norm des Bekenntnisses. So haben es Reformatoren formuliert. Ich muss das erklären. Immer bleibt die Bibel allem übergeordnet, was wir Menschen mit unserer schwachen Kraft formulieren möchten. Als Zusammenfassung, als biblisches Konzentrat sozusagen. Also das heißt ganz klar, dass wir ständig hörbereit, lernbereit und korrekturbereit bleiben mit jedem Bekenntnisversuch, den Menschen in der Geschichte und auch heute formulieren und formuliert haben. Also die Bibel, um lateinisch zu sagen, ist die Norma Normans, die normierende Norm, die Regel, und alle Bekenntnisse sind normierte Normen, die immer abhängig bleiben von der Korrektur durch die Heilige Schrift. Ich hoffe, dass das klar verstanden wurde. Martin Luther hat gesagt, ich gebe es sinngemäß wieder, wenn ich nicht durch die Heilige Schrift überwunden oder überführt werde, dass ich etwas Falsches lehre, dann widerrufe ich nicht. Hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Das ist ganz klar, sollte auch unser Motto sein, wenn wir nicht überführt werden, widerlegt werden durch die Heilige Schrift, dann bekennen wir so, wie wir es von der Schrift her erkennen und bekennen müssen. Nun habe ich auch anknüpfend an bereits vorhandene Bekenntnisse einen solchen Versuch gewagt, angesichts der großen Not, die wir heute in Kirchen, Freikirchen, Dachverbänden, Allianzen und so weiter erleben. Das ist also jetzt nicht eine Erfindung von mir, sondern es gibt viele solche Bekenntnisse, die ich zusammengefasst, überarbeitet, vielleicht auch erweitert, ergänzt habe. Und das Ergebnis finden wir im Heft Der Schmale Weg, Nummer 1, 2011. Man findet es auch auf meiner Homepage, wo es immer wieder auch aktualisiert werden kann, verbessert werden kann. Es kamen mancherlei Anregungen, allerdings leider meistens von sektierischer Seite, die irgendwelche Sektenlehren hineinmischen wollten. Ja, das habe ich dann alles zurückgewiesen. Aber dieser Bekenntnisversuch hat 15 Teile. Es soll heute und an den nächsten drei Auslegungs- oder Auslegung kann man ja nicht sagen, sondern Erklärungsabenden oder Teilen keine hochtheologische Erklärung sein, zum Teil vielleicht auch, aber überwiegend keine hochtheologische Erklärung, sondern eine einfache Erklärung mit Hilfe von Bibelstellen, die auch hier in diesem Bekenntnisentwurf in den Klammern auch schon vermerkt sind. Ich werde also diese Bibelstellen auch lesen, dass wir auch sehen, warum wir das so formuliert haben. Bei schwierigeren Themen werde ich auch etwas mehr in die Tiefe gehen. Bei dem, was uns sowieso, denke ich, geläufig ist, auch aus anderen Bekenntnissen, das muss ich nicht bis ins Detail jetzt alles auslegen, ja, oder erklären, sondern bei den Sachen, die wirklich, wo es wirklich aktuell ist und spannend ist heutzutage, wo auch vieles in Frage gestellt wird, da müssen wir dann mehr erklären als bei anderen Passagen. Es handelt sich zunächst einmal um mein persönliches Glaubensbekenntnis, das ich aber auch zur Verfügung stelle für Gemeinden, die das verwenden möchten. Nicht jeder hat die Gabe, es auch zu formulieren in dieser Weise, und deshalb habe ich mich entschlossen, auch auf Anfragen hin zu sagen, gerne dürft ihr das auch verwenden, wenn ihr dahinter stehen könnt, dürft mir aber auch gerne eure Anregungen schicken, wo ihr Dinge anders seht. Ich knüpfe an, vor allem an ein Bekenntnis von DBG-Radio, das Wort-Gottes-Radio, ich sage mal die bibeltreue Alternative zum ERF und so weiter, ja, das DBG-Radio, das man aber leider bisher nur im Internet hören kann, mit Internetempfänger, von russlanddeutschen Geschwistern gestaltet. Sie haben dieses Bekenntnis in der Rohfassung auf ihrer Homepage. Das war also praktisch die Grundlage, und auch andere Bekenntnisse bibeltreuer Gemeinden und Werke, die ich kenne. Nun also kommen wir zum ersten Teil. Und das ist die Grundlage. Ohne diese Grundlage brauchen wir gar nicht weitermachen. Aber die Grundlage ist und bleibt Gottes Wort, die Bibel. Und man muss auch ganz klar immer wieder sagen, was die Bibel bedeutet und was sie nicht bedeutet. Und man muss auch Verfälschungen der Bibel, die es heute immer mehr gibt, abwehren. Deshalb dieser erste Abschnitt. Ich gehe jetzt Satz für Satz vor, lese immer einen Satz und gehe dann auf die einzelnen Teile dieses Satzes, dieser Aussage ein. Und wir müssen uns keinen Stress machen, wir gucken mal, wie weit wir kommen, wir können jederzeit auch abbrechen. Also das erste, Gottes Wort. Ja, schon, dass wir Gottes Wort darüber schreiben, macht deutlich, dass es eben nicht bloßes Menschenwort ist, sondern es ist letztendlich und im eigentlichen Kern Gottes Wort. Wir glauben an die göttliche Inspiration und Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift. Klammer auf, alle Bücher des Alten und Neuen Testamentes ohne Apokryphen, Klammer zu, in allen Fragen des Glaubens und Lebens sowie in allen Bereichen, die Geschichte, Natur und Geographie betreffen. Hier wird deutlich, die Heilige Schrift ist von Gott inspiriert, von Gott eingegeben. Das lesen wir vor allem ganz ausführlich in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, Theopneustus, das heißt von Gottes Geist eingehaucht. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und sie wurde geschrieben von Menschen, die von Gottes Geist inspiriert wurden, also erleuchtet und durchströmt wurden. 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Vom Heiligen Geist getrieben. Das sind wichtige Stellen, es gibt noch viele weitere, zur Grundlegung der biblischen Inspiration. Und zwar ist es eine Verbalinspiration. Deshalb der nächste Satz, die Heilige Schrift im Urtext ist in allen Teilen wörtlich von Gott inspiriert und absolut wahr. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, betet der Herr Jesus bezüglich seiner Jünger. Und dann sagt er, dein Wort ist die Wahrheit. Es enthält nicht nur die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Und zwar, wie wir auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 gehört haben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und zwar im Urtext, Wort für Wort. Ich kann jetzt hier nicht auf die ganze Handschriftenfrage eingehen, das wäre allein ein Seminar. Aber wir dürfen wissen, dass wir zuverlässige Überlieferung haben der alten Handschriften, dass es nur in geringeren Bereichen Abweichungen gibt zwischen verschiedenen Handschriftenfunden. Aber wir wissen dadurch, dass die Glaubenslehre ganz klar überliefert ist und gibt es auch verschiedene Auslegungsregeln, aber das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht anführen bezüglich der Handschriften. Entscheidend ist aber, dass sie von Gott inspiriert ist, dass sie göttliche Autorität besitzt, das heißt, sie steht über aller menschlichen Autorität, auch über unser aller Autorität. Nur Gott hat die Autorität, die Vollmacht, und durch seinen Geist hat er auch über die Schrift Entstehung gewacht. Und was hier auch steht im ersten Satz, wir glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift. Warum diese Doppelung, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit? Ist das nicht das Gleiche? Nun, letztendlich schon, aber die Theologen sind ja immer sehr spitzfindig. Die haben da verschiedene Dinge hineingelegt. Es wird zum Beispiel im angelsächsischen Bereich, aber auch bei uns, bei Evangelikalen, sehr spitzfindig Folgendes vertreten, und damit wird auch die Gemeinde ein Stück weit hinters Licht geführt. Es wird gesagt, wir glauben doch an die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Wunderbar. Aber sie meinen damit, wir glauben, dass sie in allen Fragen des Glaubens und Lebens unfehlbar ist. Also wenn es darum geht, wie ich Christ werde, wie ich als Christ lebe, da stimmt alles. Aber in dem Bereich, wie es hier auch steht, Geschichte, Natur und Geografie, da gibt es eben Irrtümer. Sie ist also unfehlbar, aber nicht irrtumslos. So vertreten die ganz spitzfindigen, sich evangelikal nennenden Theologen das heutzutage, etwa im Rahmen der Evangelischen Allianz oder, um einen Namen zu nennen, Heinz-Peter Hempelmann in seiner Hermeneutik der Demut, lieben Zell, diese Diskussion, die ja vor 10, 11 Jahren sich entfaltet hat. Da wurde ganz spitzfindig gesagt, ja, in allen Glaubensfragen, Auferstehung und so weiter, wunderbar, nehmen wir doch alles so an, wie es da steht. Aber ob die 5 Bücher Mose wirklich von Mose geschrieben wurden, ist doch gar nicht so wichtig für den Glauben. Oder ob der Prophet Daniel es wirklich war, das haben ja spätere dann geschrieben, als ich schon erfüllt hatte vieles. Und so wird argumentiert, bei den Bibelkritischen sowieso, aber auch bei den Neoevangelikalen, die immer mehr von der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift abgewichen sind. Und ich habe den Unterschied verstanden, ja? Also man unterscheidet hier zwischen Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit. Infallibility und Inerrancy in der amerikanischen Diskussion. Es kommt ja von uns, von dort alles zu uns rüber, irgendwann, früher oder später, Gutes und Schlechtes. Und so hat sich diese Theologen-Raffinesse eingeschlichen, bis in die Gemeinden hinein. Aber wir glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit auf allen Gebieten, ohne Ausnahme. Wie sollte denn Gott sich irren, was die Schöpfung angeht, wo er sie doch selber geschaffen hat? Wie sollte er sich irren, was die Geschichte angeht, der er sich selber lenkt? Ja? Warum sollte es Gott schwer sein, Zukunftsprophetie seinen Boten zu schenken, der doch allwissend ist? Ihr merkt, es ist letztendlich eine Glaubensfrage. Die, die sagen, die Bibel sei nicht irrtumslos in allen Bereichen, die machen Gott zum Lügner. Sie glauben gar nicht an den biblischen Gott, sondern an irgendeine machtlose Gestalt, über die sie mit ihrem theologischen Sonderwissen verfügen möchten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu hart ausgedrückt, ich bin selber auch ein Theologe, aber Gott sei Dank hat mir Gott den Glauben erhalten, trotz allen Studien hindurch. Das ist nicht immer einfach. Ja, wir dürfen auch für solche Blindenleiter beten, dass sie noch umkehren und wieder lernen, das Wort Gottes kindlich anzunehmen, so wie es geschrieben steht. Wir aber glauben an die göttliche Inspiration, Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift, alle Bücher des Alten und Neuen Testaments ohne Apokryphen. Muss ich hoffentlich nicht erklären. Apokryphen sind Schriften, die nicht von Gottes Geist inspiriert sind, die aber hineingelangt sind, in gewissem Sinne auch in manche Bibelausgaben, die von der katholischen Kirche verwendet werden, weil sie Lehren enthalten, etwa, dass man noch zu den Toten beten könne und so weiter. Aber da merkt ganz klar, auch wenn man schon das Buch Jesus Sirach liest, es stehen viele wertvolle Weisheitsgedanken drin, aber es ist ganz menschlich im Vergleich zu dem, was wir in der Bibel selber lernen dürfen. Apokryphen, Luther hat mal gesagt, sie sind nützlich und gut zu lesen, aber sie sind nicht Gottes Wort gleich zu achten. Es ist aber, möchte ich ergänzen, nicht alles nützlich und gut zu lesen in den Apokryphen. Man muss da genau unterscheiden, wie bei aller von Menschen verfassten Literatur. Und das, was ich jetzt ausführe, das gilt eben nur für die wirkliche Bibel ohne Apokryphen. Und zwar, dass wir beweisen können, mathematisch, statistisch, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nicht ich beweise das, sondern ein Informatiker, der sehr gut rechnen kann. Ich selber kann nicht gut rechnen. Sicher kennt ihr Professor Werner Gitt. Und er hat also nachgewiesen, und es müsste auch jedem einleuchten, dass die Bibel irrtumslos ist, dass sie von Gott inspiriert ist, und zwar durch folgenden Beweis. Es ist der Beweis der erfüllten Prophezeiungen. Und zwar folgende Zahlen hat Werner Gitt berechnet. Die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31176 Versen. Von diesen 31176 Versen enthalten 6408 Verse prophetische Aussagen. 6408 Verse mit prophetischen Aussagen. Und jetzt kommt das Spannende und Überwältigende. Von diesen Zukunftsvoraussagen haben sich inzwischen bereits die Voraussagen in 3268 Versen erfüllt. Das ist ungefähr genau die Hälfte. Und weil sich die eine Hälfte erfüllt hat, wird sich die andere Hälfte auch noch erfüllen. Glauben wir das? Ja. Gar kein Zweifel. Es ist fast schon ein Wissen. Ja. Es lässt sich statistisch nachweisen. Natürlich, wir werden durch den Glauben selig. Aber es ist kein blinder Glaube. Die Bibel ist kein Buch, das uns einen blinden Glauben abverlangt, sondern wir können in der Geschichte sehen, die erfüllte Prophetie. Es ist also ganz überwältigend. Und das Einzigartige ist, dass sich alle Voraussagen genauso erfüllt haben, wie sie niedergeschrieben worden sind. Mit anderen Worten, es gibt nicht eine einzige falsche Voraussage. Im Unterschied zu allen anderen sogenannten Propheten und Büchern der Weltliteratur, einschließlich des Koran und der Bhagavad Gita und so weiter und so fort. Gibt es in keinem Buch ja, so eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass das alles sich erfüllt. Und dieses Ergebnis weist überzeugend auf den göttlichen Urheber der Heiligen Schrift hin. Für die Apokryphen trifft das nicht zu, aber für die Bücher, die wir heute im biblischen Kanon vorfinden, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung an Johannes. Beispiele kann ich jetzt nur ganz kurz erwähnen. Zum Beispiel die weltweite Zerstreuung und Sammlung der Juden, die Wiederentstehung des Staates Israel, die Jahrtausende vorher vorausgesagt war, bis in die Details, die wir heute erleben. Auch, dass einmal alle Völker ringsum gegen Jerusalem ziehen werden. Immer enger schließt sich der Gürtel auch jetzt durch diese islamischen Sammelbewegungen, Muslimbruderschaft und was da jetzt alles im Gange ist. Und es haben sich allein im Leben Jesu über 300 bis in die Einzelheiten gehenden und zum großen Teil unbeeinflussbare Prophezeiungen erfüllt. Allein im Leben unseres Herrn Jesus haben sich über 300 Prophezeiungen ganz genau in jede Einzelheit erfüllt. Der Lebens-, Leidens- und Herrlichkeitsweg des Herrn. Zum Beispiel, dass er in Bethlehem geboren würde, dass er auf einem Esel in Jerusalem einzieht, dass man ihn für 30 Silberlinge verraten würde, völlig unbeeinflussbar, ja, wie das dann gekommen ist, dass ihn seine Peiniger Geiseln schlagen und anspucken würden, dass er getötet wird, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden. Wichtige und bekannte Prophezeiung im Psalm 22, der Passionspsalm Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Gebet Jesu am Kreuz, da stehen viele Prophezeiungen, die sich dann genau 1000 Jahre später erfüllt haben. Von David ja, David hat diesen Psalm gebetet, aber es hat sich nicht auf ihn bezogen, sondern auf den Messias. Dass man seine Kleider verteilt und sein Gewand verlost, auch das steht im Psalm 22 schon ungefähr 1000 Jahre vorher. Es ist nicht knapp 1000 Jahre vorher war es ja. Oder ein bisschen mehr. Also wenn man David so um 1000 setzt und die Kreuzigung 30 nach Christus, Christi Geburt, dann kommen wir also auf 1030 Jahre, wenn man es ganz genau nimmt. Und auch, dass sein Leichnam in das Grab eines reichen Mannes gelegt wird, das steht in Jesaja 53, Vers 9 vorausgesagt. Ja, muss ich noch mehr? Also ich denke, wir wissen und glauben das auch, das ist ganz überwältigend. Das kann man jedem Bibelkritiker, auch jedem sich fromm nennenden Bibelkritiker entgegenhalten. Die Bibel ist also irrtumslos in allen Aussagen, auch in naturwissenschaftlichen, historischen und geografischen Fragen. Die Bibel hat nie gelehrt, dass die Erde eine Scheibe sei. Im Gegenteil, sie sagt, sie sei aufgehängt im Weltall. Gibt jetzt viele Stellen, ja, und so weiter und so fort. Wir sind immer noch beim ersten Satz, liebe Geschwister. Ja. Aber das ist grundlegend, die Bibelfrage. Nun das nächste. Unter dem Abschnitt Gottes Wort, etwa in der Mitte des Abschnittes. Wir glauben und erkennen, dass Gott sein Wort über die Jahrhunderte treu und zuverlässig bewahrt hat und lehnen jede Form von Bibelkritik, auch sogenannte gemäßigte Bibelkritik, ab. Das habe ich jetzt ja gerade schon begründet, nicht? Und jetzt kommt aber noch ein wichtiger neuer Aspekt. Die Bibel ist mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen. Kein Mensch darf etwas zu ihr hinzufügen oder etwas von ihr wegnehmen. Warum müssen wir das betonen? Es gibt viele Sekten, viele Neuoffenbarungsbewegungen, viele falsche Propheten, die sagen, Gott hat mir gesagt. Und dann schreiben sie das auf und dann kommen neue Bücher zustande, die zur Bibel hinzugefügt wurden. Das Buch Mormon, die Wachturmbücher, Offenbarungen von Jakob Lorber, Edgar Cayce und was es alles gibt. Es gibt ja tausende falsche Propheten, spiritistische, geistbesessene Leute, die denken, sie müssen jetzt, durch sie würde Gott als Sprachrohr nun direkt zu uns sprechen. Aber es steht ganz klar in der Heiligen Schrift, mit Offenbarung 22 ist die Bibel abgeschlossen. Ich lese diese Stelle vor, ich habe es auch hier in Klammer, Offenbarung 22, 18 und 19. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch der Offenbarung nämlich geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Eine sehr ernste Warnung davor, dass jemand die Bibel verändern möchte, was hinzu oder hinweg tut. Die Bibel ist abgeschlossen. Und dann noch ein wichtiger Aspekt, der gerade heute sehr wichtig ist. Auch im evangelikalen Bereich gibt es immer mehr eine Flut von neuen Bibelübersetzungen. Ich habe das auch beobachtet. Und ich denke, das ist auch, Entschuldigung, wenn ich so sage, eine raffinierte Methode Satans, damit die Menschen nicht mehr ihre Bibel haben. Der eine übersetzt so, der andere so, und da gibt es ganz freie Übertragungen bis hin zu gotteslästerlichen Verfälschungen. Stichwort Bibel in gerechter Sprache oder Volksbibel. Ja. Ist das noch die Bibel? Nein, das ist ein Produkt aus dem Abgrund Satans, die Volksbibel und die Bibel in gerechter Sprache. Das sind grauenhafte Verfälschungen in einer Fäkal- und Gossensprache, die Gott in den Mund gelegt wird. Wehe denen, die so etwas tun. Ich spreche nie von der Volksbibel, ohne das Adjektiv gotteslästerliche Volksbibel davor zu setzen. Damit es immer klar wird, er wird es auch in der Zeitschrift Der Schmale Weg nie ohne dieses Adjektiv finden. Aber das ist der Markttrenner im evangelikalen Bereich. Die Stiftung Christliche Medien macht Millionen damit. Und ja, das tötet offenbar auch den Charakter. Und auch die Wahrheitserkenntnis. Ich sage das auch ganz offen und stehe dazu. Und deshalb dieser letzte und wichtige Satz im ersten Teil Gottes Wort. Freie Übertragungen und eigenmächtige Verfälschungen der Bibel sind keine Bibeln, sondern menschliche Fantasie und im schlimmsten Fall Lästerungen Gottes, von denen wir uns als bibeltreue Christen fernhalten. Ich denke, dazu sollten wir jetzt wirklich bekennen, dass wir sagen, damit haben wir nichts zu tun. Und wenn in einem sogenannten Gottesdienst aus der Volksbibel oder Bibel in gerechter Sprache gelesen wird, dann sollten wir solche Pseudo-Gottesdienste verlassen und den Staub von den Füßen schütteln. Man kann vielleicht nochmal protestieren und sagen, wisst ihr da, was ihr tut? Aber wenn man nicht hört, dann müssen wir sagen, damit haben wir nichts zu schaffen. Davon halten wir uns fern. Es gibt freie Übertragungen der Bibel, das würde ich nicht ganz so extrem beurteilen, also die gute Nachricht, die Hoffnung für alle, die neue evangelistische Übertragung oder jetzt auch von Roland Werner diese ökumenisch-charismatische Übersetzung, das Buch. Die sind jetzt nicht direkt gotteslästerlich, aber doch auch so frei, dass es nicht mehr die Bibel ist, sondern es ist immer schon menschliche Interpretation. Versteht ihr? Also wir müssen schon differenzieren. Ja? Diese gotteslästerlichen Dinge, die stehen ganz am einen Rand, aber es gibt dazwischen so eine Grauzone, was nicht ganz falsch ist, aber eben doch nicht wortgetreu, sondern Fantasie, sehr viel Interpretation und Fantasie. Das könnte ich höchstens mal eine Zeit lang, wenn jemand ganz neu ist und noch gar nichts mit der Lutherbibel oder Elberfelder oder Schlachter anfangen kann, sagen, dann liest er mal eine freie Übertragung, aber natürlich keine gotteslästerliche. Aber dann möglichst schnell zu einer wirklich wortgetreuen Übersetzung. Wie gesagt, Luther, Schlachter, Elberfelder, auch Menge, Janssen. Es gibt ja eine ganze Reihe auch guter Übersetzungen, auch heutzutage noch im Deutschen. Und genauso auch in anderen Sprachen. Vielleicht nur, wir haben ja auch eine Erklärung zur gotteslästerlichen Volksbibel vor einigen Jahren herausgebracht. Und dazu möchte ich euch nur zwei Abschnitte vorlesen. Unter der Überschrift, Gott lässt sich nicht spotten. Der Bruder Rudolf Eberzeuser hat es formuliert und viele haben es dann mit unterschrieben, diese Erklärung, auch Martin Traut, auch ich. Und da haben wir Folgendes betont. Mit der Volksbibel ist ein geistlicher Dammbruch geschehen, der schwerwiegende Folgen haben wird, wenn wir uns dem nicht entschlossen entgegenstellen. Schon zuvor sind verschiedene moderne Übersetzungen der Bibel in die Sprache der Gegenwart erschienen, die eine bedenkliche Verflachung und Verwässerung der biblischen Botschaft mit sich brachten und Gottes Wort nicht mehr getreu und angemessen wiedergaben. Nun aber sind mit der Volksbibel letzte heilige Grenzen überschritten worden. Unter dem Vorwand einer jugendgemäßen Sprache wurden bisher unvorstellbare Verzerrungen, Verfälschungen und Lästerungen in einem Buch veröffentlicht, das sich als Bibel bezeichnet und das von einer Verlagsgruppe, die als evangelikal gilt. Ich überspringe dann einige Teile und dann noch folgende Passage. Wir sind der Überzeugung, dass die Volksbibel das Werk eines irreführenden Geistes aus dem Abgrund ist und dass diese lästerliche, gefälschte Bibel einen anderen Jesus bezeugt als den, der sich in der echten Bibel offenbart hat. 2. Korinther 11, Vers 4. Durch ein solches verfälschtes Werk kann nach unserer Überzeugung niemand zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt werden. Der wahre Heilige Geist, der den Herrn Jesus Christus verherrlicht, wird sich niemals mit solchen unheiligen, schmutzigen Abartigkeiten verbinden. Zitat Ende. Soweit nur dazu. Wir wollen dem Feind nicht zu viel Ehre geben, aber ich musste doch deutlich davor warnen. Und es zeigt diese endzeitliche Blindheit bei führenden Evangelikalen, die das empfehlen. Soweit, es wäre noch viel weiteres zu sagen, aber in Kürze, in relativer Kürze, zum ersten Teil Gottes Wort. Habt ihr noch etwas Luft? Danke für die Ermutigung. Aber mal kurz durchschnaufen und dann gehen wir zum nächsten wichtigen Thema, der eine wahre Gott. Die Frage des Gottesverständnisses. Ich rede nicht vom Gottesbild. Wir sollen jetzt kein Bild von Gott machen, sondern das Verständnis von Gott. Wie verstehen wir Gott? Wie verstehen wir die Bibel, wo Gott sich geoffenbart hat? Schon die Überschrift, der eine wahre Gott zeigt, es gibt nur einen Gott und das ist der wahre Gott. Im Unterschied zu den vielen falschen Götzen, die sich Menschen machen und die in den Religionen vorhanden sind. Erster Satz, wir glauben an den einen ewigen, allmächtigen, allwissenden, heiligen, gerechten und barmherzigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Vater Jesu Christi, der in seinem Wesen Liebe ist und in Geist und Wahrheit angebetet wird. Merkt ihr, wie viel da enthalten ist? Ja, da könnte man über jedes Wort eine Bibelarbeit halten. Aber ich muss mich kurz fassen. Also Gott ist der eine. Das ist die klare Absage an den Polytheismus, die Vielgötterei, die etwa im Hinduismus besteht und in vielen anderen, auch animistischen Religionen. Nein, es gibt nur einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dieser Gott ist ewig. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Er ist immer da. Ich bin, der ich bin. Und ich bin bei euch. Ja, diese Zusage, die Gott macht am brennenden Dornbusch, an Mose und auch an uns heute, die besteht. Gott ist ewig. Der Mensch hat einen Anfang im Raum und Zeit. Wir werden auch ewig leben, aber wir haben einen Anfang. Wir waren nicht immer ewig. Aber Gott ist ewig. Und auch Jesus ist ewig im Schoß des Vaters. Darauf komme ich noch zurück. Gott ist ewig. Gott ist allmächtig und allwissend, nehme ich jetzt mal zusammen. Ja, er hat alle Macht des Himmels und der Erde. Und er weiß alles über die Zeit hinweg, auch die Zukunft. Er weiß auch, was in unserem Herzen sich befindet. Im Psalm 139 ist sozusagen das Loblied des allwissenden und gütigen Gottes besungen. Du erforschst mich und kennst mich, prüfe mich und sieh, wie ich es meine. Es ist wunderbar für den, der glaubt, aber es ist bedrückend für den, der nicht glaubt, dass Gott alles weiß. Ich hoffe, dass wir uns alle darüber freuen. Ja, nicht immer, auch in unserem Herzen gibt es ja Sünde, aber dann sollten wir es möglichst schnell ausräumen und bekennen und Buße darüber tun. Denn Gott ist heilig, es kann keine Sünde in seiner Gegenwart sein. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, um stellvertretend ihn für unsere Sünde sterben zu lassen. Wenn wir ihn im Glauben angenommen haben, dann werden wir reingewaschen durch Jesu Christi Blut. Aber in die Gegenwart des heiligen Gottes kann kein sündiger Mensch gelangen, wenn seine Sünde nicht abgewaschen ist. Gott ist gerecht und barmherzig. Das muss man zusammen sehen. Ja? Er ist gerecht, gerade weil er kann nicht alles durchgehen lassen sozusagen und sagen, Schwamm drüber, sondern er muss die Sünde bestrafen. Das ist seine Gerechtigkeit. Aber es ist seine Barmherzigkeit, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit er in die Bresche springt für uns. Er hat stellvertretend unsere Schuld auf sich geladen. Das ist seine Barmherzigkeit. Gott ist auch auf vielen anderen Gebieten barmherzig, aber hier ist es ganz zentral in der Sendung seines Sohnes. Und dieser Gott, er ist der Gott, der in der Geschichte handelt, als Schöpfer des Himmels und der Erde, aber dann in der Heilsgeschichte mit Israel. Und deshalb ist er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So wird er im Alten Testament immer wieder bezeichnet. So hat er sich geoffenbart. Und dann dem Mose als der Ich bin, der ich bin. Und dieser Gott des Alten Bundes ist zugleich der Gott des Neuen Bundes. Deshalb ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zugleich auch der Vater Jesu Christi. Da gehen Altes Testament und Neues Testament zusammen. Er ist der Vater Jesu Christi, der in seinem Wesen Liebe ist. Gerade in der Sendung seines Sohnes wird die überwältigende Liebe Gottes des Vaters deutlich. Und die Vorschattung kennen wir ja bei dem, was bei Abraham und Isaak geschehen ist, als die Stimme Gottes zu Abraham sagte, geh hin und opfere deinen Sohn Isaak. Und im letzten Moment hat Gott es dann verhindert. Er hat ihn geprüft, ob er ihn über alles liebt, sogar über seinen einzigen und so spät erst gekommenen Sohn. Das Einzige, was er hatte. Und er hat ihm ja Nachkommen verheißen. Aber Abraham hatte geglaubt, dass Gott den Isaak auferwecken wird und dass die Nachkommen dann kommen. Jedenfalls war er bereit, seinem Befehl zu gehorchen. Aber seinen eigenen Sohn hat Gott nicht verschont. Und das hat er aus Liebe getan. Sein Wesen ist Liebe. Aus Liebe gab er seinen Sohn ans Kreuz. Das verstehen heute viele nicht, auch viele Theologen. Ja, warum musste Jesus für uns sterben? Ist das nicht grausam? Aber es geschieht eben keine Sühnung ohne Blutvergießen. Schon im Alten Bund wurden deshalb Opfer vollbracht im Tempel. Und das muss heute nicht mehr getan werden, weil der Sohn sein Blut für uns vergossen hat. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn zum Himmel ich werde eingehen. Allein dadurch werde ich in den Himmel kommen. Und das hat er aus Liebe getan. Und er wird heute nicht mehr im Tempel zu Jerusalem angebetet oder auf den Höhen des Gerizim bei den Samaritern, sondern im Geist und in der Wahrheit. Überall können wir Gott, den Herrn, anbeten. Auch hier in Hohegrede oder sonst wo im Herzen. Wir brauchen auch keine Bilder dazu, sondern wir beten zum unsichtbaren Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber in Wahrheit, der einzige Gott, der nicht in einem Götzenbild sich einfangen lässt, sondern der über allem steht und der ja, allgegenwärtig ist. Dazu jetzt die Bibelstellen, die ihr hier auch in der Klammer schon gesehen habt. 2. Mose 3, Vers 15. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, hier steht Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Und dann 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist das Schema Israel, höre Israels, Glaubensbekenntnis Israels, aber auch unseres, allein der Herr. Und dann die Anbetung Gottes, Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann Gott ist Liebe, das steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also ihr seht, alles was wir hier bekenntnismäßig versucht haben zusammenzufassen, lässt sich biblisch begründen. Was sich nicht biblisch begründen lässt, das wollen wir auch nicht bekennen, das ist ganz klar. Dann wird weiter über das Wesen Gottes festgestellt, er ist ohne Ursprung und ohne Ende, das habe ich auch schon ausgeführt, der ewige Gott, und offenbart sich in der Heilsgeschichte. Und jetzt kommt ein neuer wichtiger Aspekt, was heute leider auch viel bekämpft wird, bis hinein in fromme Kreise. Er offenbart sich in der Heilsgeschichte in seinem dreieinigen Wesen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dazu habe ich jetzt relativ viele Bibelstellen angegeben, könnte noch viel mehr nennen, weil da immer so getan wird, es gibt keine Dreieinigkeit. Das sei eine heidnische Erfindung, irgendwann in der Kirchengeschichte gewesen, man hätte das abgeguckt, den trinitarischen Bildern, bei den heidnischen Religionen und so weiter und so fort. Stimmt das? Nein, es ist umgekehrt. Die heidnischen Religionen haben die Dreieinigkeit Gottes nachgeäfft, nachgeahmt. Gottes Dreieinigkeit war zuerst und dann haben die Religionen das verfällt zu ihren Götzenbildern. Ja. Sorry. Aber das können diese, oder wollen sie nicht erkennen, dass das so gelaufen ist. Nun, jedenfalls, liebe Geschwister, habe ich dazu einige Bibelstellen genannt, weil immer so getan wird, als sei die Dreieinigkeit nicht biblisch haltbar. Ich möchte aber vorher grundsätzlich etwas dazu sagen, auch zu dem Begriff Dreieinigkeit. Der findet sich natürlich nicht in der Bibel, der Begriff. Aber die Tatsache, ja, und oftmals wurden Dinge dann mit einem Begriff zusammengefasst, die sich als Tatsache finden. Der Begriff selber wurde vermutlich erst von Theophilus von Antiochia, Theophilus, um 180 nach Christus geprägt und von Tertullian ausgestaltet. Dass der Begriff nicht vorkommt, schließt aber keineswegs aus, dass die Sache, die der Begriff zusammenfasst, an vielen Stellen der Heiligen Schrift deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Hier ist zunächst zu erinnern an die Bezeichnungen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die mehrfach in der Bibel begegnen. Zum Beispiel bekannt ist natürlich der Taufbefehl in Matthäus 28, Vers 19, wo der Herr Jesus, der auferstandene Herr, sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Taufe Jesu selber in Matthäus 3, Vers 16 sehen wir, wie die drei göttlichen, es ist ja ein göttliches Wesen, aber in drei Personen, so haben es die Väter versucht zu erklären. Ja, es ist, natürlich übersteigt unseren Verstand, ist gar keine Frage, aber der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Es ist ein Wesen, aber in der Geschichte entfaltet sich Gott in drei Personen. Und alle diese drei Personen treten auf in Matthäus 3 bei der Taufe Jesu. Da lesen wir zunächst, und als Jesus, also der Sohn, getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes, der Geist Gottes, wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Der Geist war also auf ihn gekommen, aber dann kommt eine Stimme vom Himmel, also der Vater war dann auch noch im Himmel, obwohl der Geist auf ihn herabkam, auf den Sohn. Ja, und siehe, eine Stimme, nämlich des Vaters, kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da habt ihr alle drei trinitarischen Personen, wenn man es mal so bezeichnen darf. Oder nehmen wir 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, also des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ist auch ein trinitarischer Segensgruß, gewissermaßen. Alles biblisch. Und da sagen die, es würde sich nicht finden in der Bibel. Und viele weitere Stellen, ich kann die jetzt aus Zeitgründen nicht alle anführen, die sind aber genannt in diese Bibelstellen hier im Bekenntnis. also Epheser 4, 3 bis 6, Hebräer 10, 19 bis 21, Judas 20 und 21, Offenbarung 1, Vers 4 und so weiter. Zu nennen wären auch alle Stellen, wo über unseren Herrn Jesus praktisch das Gleiche wie über Gott Vater gesagt wird, dass er die gleiche Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, Tode aufzuerwecken, in Vollmacht Gottes Wort zu sagen und so weiter. Ja? Er repräsentiert den Vater auf Erden. Deshalb sagt der Jesus auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, der Vater ist ganz in ihm auf Erden gegenwärtig, lässt sich nicht trennen. Und doch hat der Sohn eine andere Aufgabe als der Vater und der Heilige Geist wiederum eine andere. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ja. Also, das dreieinige Wesen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann weiter, er ist Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt. Er hat die Welt geschaffen, das wird im Schöpfungsbericht deutlich. Er erhält sie durch seine Gnade, durch sein Wort, dadurch, dass er die Sonne scheinen lässt über uns und auch Regen schickt. Und er ist auch der Richter dieser Welt. Es gibt viele Stellen, die vom Gericht Gottes handeln, vor allem dann am Ende der Welt, aber auch heute erleben wir schon manche Gerichtshandlungen Gottes. Und nun die Abgrenzung gegen die heidnischen Religionen und gegen jeden Versuch des Menschen, sich seine eigenen Götter zu schaffen. Und das müssen wir heute mehr denn je betonen, weil heute so getan wird, als würde eine interreligiöse Ökumene den Weltfrieden bringen, wo man jetzt Gott und die Götzen nebeneinander setzt. Auch dieses Jahr soll wieder Assisi stattfinden, wo der Papst einlädt, die Führer der christlichen Kirchen und die Führer der Weltreligionen, um für den Frieden zu beten. In meinen Augen ist es eine Übertretung des ersten Gebotes. Und das heißt bekanntlich 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Steht ganz grundlegend und unerschütterlich da und ist die Grundlage des gesamten Gottesverständnisses in der Heiligen Schrift. Keine anderen Götter neben ihm. Und deshalb gilt auch, alle Götter der Heiden und Religionen sind Nichtse. Die Formulierung habe nicht ich erfunden, die findet sich beim Propheten Jesaja und auch in Psalmen. Aber bei Jesaja 44, Verse 9 folgenden steht, alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts, ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, sodass sie zu Schanden werden. Wer hat hier einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Siehe, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden und seine Werkmeister sind auch nur Menschen. Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen, sie müssen doch erschrecken und miteinander zu Schanden werden. Es gibt noch viele weitere Spottlieder über die Götzenmacher und Götzenbilder, gerade bei den Propheten, auch bei Jeremia. Das kann ich jetzt nicht alles ausführen, aber wir sehen, das ist alles nichtig. Nicht wichtig, sondern nichtig. Ein Unterschied, ein Buchstabe als Unterschied. So ganz entscheidend. Und nun aber der geistliche Hintergrund des Götzendienstes, der wird in der Bibel auch aufgedeckt. Das ist der nächste Punkt im Bekenntnis. Nämlich, was die Heiden ihren Göttern opfern, opfern sie in Wahrheit den Dämonen. Und das findet sich klipp und klar ausgeführt in 1. Korinther 10, Vers 20 und 21. Da steht, sondern die Heiden, das, was sie opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Seht ihr, und deshalb können wir mit Menschen, die irgendeiner fremden Religion anhängen, durchaus freundlich umgehen, ja, oder ihnen helfen bei praktischen Dingen. Wir können mit ihnen freundlich reden, aber wir können nicht mit ihnen beten. Wir können keine geistliche Gemeinschaft mit ihnen haben, weil sie verehren Dämonen, wenn sie nicht den einzig wahren Gott der Bibel verehren. Das sagt uns ganz klar der 1. Korintherbrief, Kapitel 10 und auch andere Stellen. Und deshalb die Folgerung in diesem zweiten Abschnitt: von jeder Art von Götzendienst, Aberglaube, interreligiösen Gebetstreffen in Anführungsstrichen und Ähnlichem halten wir uns fern. als bibeltreue Christen. Halten wir uns fern. Allen Ungläubigen und Götzendienern bezeugen wir den einzigen wahren Gott. Das heißt also einerseits Absonderung vom Falschen und gleichzeitig aber doch hingehen, liebendes Werben um die verirrten, armen, verlorenen Menschen, die ihre Götzen verehren, die ihre falschen Götter verehren, dass sie zum wahren Gott finden. Der eine wahre Gott. Das war dieser Abschnitt. Haben wir noch Kraft für einen weiteren Abschnitt? Martin, wie lange reicht die Kassette noch? Machen wir weiter. Also, zumindest das nächste sollten wir noch betrachten. Da geht es nämlich ganz zentral um unseren Herrn Jesus Christus. Die Überschrift: Der Herr Jesus Christus. Da sind schon drei Bekenntnisse drin, allein in diesen Worten. Das heißt, Jesus ist Herr. Nicht ich bin der Herr meines Lebens, sondern Jesus ist mein Herr. Jesus selber heißt Retter, Erlöser, Joshua, Hilfe, Rettung. Jesus ist der Retter, der einzige Retter für alle die, die zu ihm kommen und seine Rettung annehmen. Und Christus heißt Christos oder Mashiach, der gesalbte Heilskönig. Ja, es ist der, der sein Reich aufrichten wird, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Zunächst einmal im tausendjährigen Reich in Jerusalem und dann zur Rechten Gottes des Vaters im neuen Himmel und der neuen Erde. Jesus Christus, der Herr. Und Heiland heißt ja nichts anderes als Retter und damit auch als Jesus. Also wir sagen, Jesus ist Heiland, das heißt, der Retter ist der Retter, ja, praktisch, wenn man die Worte mal so zusammennehmen. Also der Herr, der Heiland, Jesus Christus. Und nun der erste Satz innerhalb dieses Bekenntnisartikels. Wir glauben an Jesus Christus als den ewigen Sohn Gottes, ewiger Gott und wahrer Mensch zugleich. Er ist also von Ewigkeit her schon bei Gott, dem Vater. Das sagt uns etwa Johannes 1, ich werde daraus noch was lesen. Im Anfang war das Wort, es wurde nicht, es war immer da beim Vater. Wird da als das Wort bezeichnet, den Namen Jesus hat er ja dann auf Erden bekommen, der Sohn. Ja. Aber wir sprechen jetzt natürlich von Jesus, um den Herrn zu bezeichnen mit dem Namen, den er dann erhalten hat, als er auf die Erde kam, als unser Retter. Aber von Ewigkeit her war das Wort im Schoße des Vaters, der ewige Sohn Gottes. Und er kommt ja auch schon vor im Alten Bund als der Geistliche, als der Felsen, der da mitgegangen ist in der Wüste. Oder auch der Heilige Geist kommt schon vor, der über den Wassern schwebte bei der Erschaffung. Und wenn es heißt, lasset uns Menschen machen, auch da klingt die Trinität, die Dreieinigkeit durch, dass Gott von sich in der Mehrzahl redet. Viele Ausleger sehen darin einen Trinitätsplural. Das nur als kleine Beispiele. Also Jesus kommt nicht erst im Neuen Bund vor, sondern schon in vielfältiger Vorschattung und Prophetie schon im Alten Bund. Und im Zusammenwirken mit dem Vater und dem Geist, das lässt sich gar nicht trennen. Aber dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn auf die Erde. Und dann wurde er Jesus, der Retter. Und er ist deshalb ewiger Gott und wahrer Mensch zugleich, indem er auf diese Erde kam. Durch den Leib der Maria wurde Gottes Sohn Mensch. Er hatte keinen irdischen Vater, sondern durch den Heiligen Geist wurde er im Leib der Maria gezeugt. So sagt uns das Wort. Und deshalb der nächste Satz innerhalb dieses Bekenntnisartikels. Wir glauben an die Präexistenz Christi, das heißt seine Existenz vor seiner Menschwerdung, an seine jungfräuliche Empfängnis durch Maria und seine Zeugung durch den Heiligen Geist. Dazu habe ich auch hier drei Bibelstellen genannt. Die möchte ich dazu lesen. Und zwar Matthäus 1, Vers. Erstmal Johannes 1, Vers 1 folgende. Da geht es um Präexistenz. Dass Jesus, dass der Sohn Gottes schon immer beim Vater war. Schon bevor er als Mensch auf die Erde kam. Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Genauso im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im 1. Mose 1,1. Ja. Und auch wieder im Anfang war das Wort. Und das Wort ist niemand anderes als der Sohn Gottes. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden oder geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Da wird weiter beschrieben in Johannes 1, wie er auf die Erde kam und sie haben ihn nicht erkannt und so weiter. Ja, wir kennen das. Aber im Anfang war das Wort, es wurde nicht, es war. Das heißt Präexistenz und das wird auch bestätigt. Nochmal im Johannesevangelium in Kapitel 8, Vers 58. Jesus sprach zu ihnen, und zwar zu denen, die ihn abgelehnt haben, vor allem aus Israel, diejenigen damals. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich, nicht wurde ich, muss auf jedes Wort achten, bin ich. Das heißt, ich bin Gott, wenn er so spricht. Ich bin Gott. Das konnten sie nicht hören, da sind sie durchgedreht, aber sie konnten ihm nichts tun, solange er es nicht selber zugelassen hat. Auch da war er in göttlicher Souveränität vor ihnen gestanden. Aber er hat ganz klar gesagt, Abraham kam erst viel später als ich. Und sie sagten, du bist noch nicht 50 Jahre alt und redest so, aber sie haben nicht verstanden, wer da vor ihnen stand. Aber er hat es bestätigt durch seine Vollmacht, seine Worte, seine Wunder, seine Auferstehung, ja, und alles, was auch prophezeit war über ihn, schon im alten Bund, Jesaja 53, Psalm 22, Psalm 16 und so weiter und so fort. Die ganzen messianischen Psalmen und Leidenspsalmen auch. Nun, ehe Abraham ward, bin ich. Und dann die Jungfrauengeburt. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Steht hier ganz klar, noch ehe sie zusammengekommen waren. Das heißt, sie hatten keinen Geschlechtsverkehr gehabt, Maria und Josef. Maria wurde vorher vom Heiligen Geist schwanger. Sie war eine unberührte Jungfrau und gewürdigt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Später hat sie weitere Kinder bekommen, was uns in den Evangelien ganz klar berichtet wird. Aber das war nach Jesu Geburt. Und das sind seine Halbbrüder und Halbschwestern. Unter ihnen zum Beispiel Jakobus, der dann den später, nachdem er sich bekehrt hat, den Jakobusbrief geschrieben hat, als einer der Säulen der Jerusalemer Gemeinde. Ja, also das ist der letzte Artikel über Jesus Christus. Wir werden dann morgen mit dem Heiligen Geist mit dem Thema fortfahren. Aber jetzt möchte ich diesen Artikel noch mit uns versuchen zu Ende zu bringen, wo es natürlich unausschöpflich ist, diese gewaltigen biblischen Aussagen, die wir hier finden über den Sohn Gottes. Und deshalb kommt hier das Nächste. Wir glauben an seine Wunder, Verheißungen und Prophezeiungen, die sich alle erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Das habe ich euch ja schon nachgewiesen im ersten Artikel, die vielen erfüllten Prophezeiungen. Und die Wunder muss ich jetzt nicht hier aufzählen. Wenn ihr die Evangelien lest, werdet ihr Wunder über Wunder finden. In jedem Kapitel fast kommen Wunder vor, die der Herr gewirkt hat und Zeichen, die ihn beglaubigten als den gekommenen Erlöser. Von seinen Verheißungen habe ich hier drei Bibelstellen genannt. In Lukas 21, Vers 24 zum Beispiel, da sagt der Herr, und das ist geschehen, denke ich, im 20. Jahrhundert, da heißt es, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also nächstes Mal ist es im 1. Jahrhundert geschehen natürlich, dass Jerusalem etwa 40 Jahre nach der Kreuzigung Jesu zerstört wurde. Er hat es aber vorausgesagt, vorausgewusst. Und Jerusalem wird aber nicht mehr zertreten, wenn die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Der Bibelausleger Alexander Seibel und andere beziehen das auf die Wiedereinnahme Jerusalems 1967 und dass seither der Glaubensabfall bei den Heidennationen zunimmt, was wir tatsächlich beobachten können. Gerade seit Mitte der 60er Jahre erleben wir einen ungeheuren Glaubensabfall bei den Nationen dieser Welt und eine langsam beginnende Erweckung bei Israel. Könnte noch mehr sein, kommt auch noch mehr, spätestens dann, wenn der Herr auf dem Ölberg erscheint, gemäß Sacharja 12 bis 14, wenn diese Endkämpfe um Harmagedon stattfinden dann. Aber die Zeiten der Heiden, ich denke, dass es sehr plausibel ist, dass wir das erlebt haben mit der Wiedereroberung Jerusalems 1967 im Sechstagekrieg. Das ist eine Prophezeiung, die sich dann im ersten Jahrhundert teilerfüllt hat und der andere Teil im 20. Jahrhundert. Und ich habe hier noch eine Bibelstelle genannt, Lukas 24, Vers 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Es muss alles erfüllt werden. Und das hat der auferstandene Herr den Emmaus-Jüngern erzählt, damit sie verstehen, wie er nun das Sühneopfer vollbracht hat und die siegreiche Auferstehung errungen hat. Und dann in Offenbarung 1, Vers 1 folgende, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und nun ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bezüglich unseres Herrn Jesus Christus. Lese ich vor. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der ohne Sünde war und ein vollkommenes und heiliges Leben geführt hat. Erst dazu jetzt, um der Kürze willen, einfach die Bibel stellen. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und Vers 22, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das war die Grundlage, um uns reinzuwaschen. Nur ein fehlerloses Lamm kann das Opfer bringen. Und das hat er getan, das ist der nächste Aussagesatz hier. Er hat durch seinen freiwilligen, stellvertretenden Opfertod am Kreuz von Golgatha als schuldloses Lamm die Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnt. In Offenbarung 4 tritt ein Lamm auf, das geschlachtet wurde für uns. Das Einzige, das gewürdigt ist, die Siegel für die Endgerichte zu öffnen und überhaupt für die Endereignisse. Nur Jesus, das Lamm. Die Versöhnung selber wird an vielen Stellen erwähnt. Zum Beispiel habe ich hier angegeben 2. Korinther 5, Vers 19 und 20, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Darum bitte ich euch an Christi statt, als ein Botschafter, lasset euch versöhnen mit Gott. Die Versöhnung erlangt also nur, wer sie auch annimmt. Und das ist der nächste Halbsatz, sodass jeder Mensch gerettet werden kann, der in Glauben und Buße Jesus Christus als Heiland und Herrn annimmt. Apostelgeschichte 2,38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und zwar gehören zum rettenden Glauben eben auch die Buße, die wirkliche Umkehr. Nicht nur, dass ich so einfach die Hand hebe und sage, ich bin jetzt auch gläubig, aber ich bin gar nicht vor dem Herrn wirklich zerbrochen und mein Leben hat sich gar nicht verwandelt. Das ist dann kein rettender Glaube. Rettender Glaube heißt, dass ich wirklich mein Ich auf den Altar Jesu lege und sage, Herr, hier ist mein altes Wesen, nimm du es hin und regiere du in mir. Ja, wenn wir nicht bereit sind, dem Herrn unser Leben zu schenken, dann sind wir immer noch selber die Herren und nicht er ist unser Herr. Und das ist dann ein böses Erwachen, wenn wir nicht wirklich wiedergeboren sind. Ich hoffe, dass jeder von uns schon sein Leben ganz dem Herrn hingegeben hat. Und das bedeutet auch wirkliche Freude, wirklichen Frieden. Wenn wir wissen dürfen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Hast du das auch schon erfahren? Das ist ganz grundlegend. So wie wir es auch vorhin im Lied gesungen haben. Und nun kommen Abgrenzungen gegen Irrlehren. Da wird es vielleicht jetzt nochmal für euch auch noch interessanter. Es kann ja gar nicht interessanter noch werden. Das Zentrum ist ja die Erlösung. Aber leider gibt es auch Irrlehren, gegen die wir uns abgrenzen müssen. Gerade wenn wir das in einem Bekenntnis heute so sagen möchten oder müssen. Es ist ja schade, dass man Bekenntnisse braucht, aber manchmal müssen die Dinge auf den Punkt gebracht werden, um zu verstehen, wo Dinge falsch laufen, auch in vielen Gemeinden. Und das nimmt überhand, diese Irrlehren aus verschiedenen Richtungen. Hier sind jetzt zwei Beispiele angesprochen, die ganz sehr, auch zurzeit sehr überhand nehmen. Und zwar die Lehre, dass Christus das Erlösungswerk nicht für alle Menschen vollbracht habe und somit nicht jeder Mensch die Möglichkeit habe, Erlösung zu erlangen, lehnen wir ab. Was denkt ihr, aus welcher Richtung kommt diese Lehre? Wo sind die Fachleute, die das... Nein, das kommt anschließend. Das ist das Gegenteil. Nein. Calvinismus. Das lehrt der Calvinismus. Calvin selber hat es nicht so scharf formuliert, aber seine Nachfolger, die haben gesprochen, ich habe den Begriff Calvinismus hier weggemacht, obwohl er in der Urfassung beim Wort Gottes Radio drin stand. Ja? Wir lehnen die calvinistische Sonderlehre ab, heißt es dort. Ich habe das weggelassen, damit die Leute selber mal denken, was vielleicht hier gemeint ist. Will ja auch niemand verletzen. Die Nachfolger Calvins sprachen, die haben ihre fünf Punkte und die sprechen zum Beispiel auch vom Limited Atonement, von der begrenzten Versöhnung oder Sühnewirkung. Also es wird gelehrt, dass das Sühneopfer Jesu nur für die Erwählten gilt und nicht für die Verworfenen und Verdammten. Nun, natürlich in letzter Konsequenz schon, wenn man dann aufs Ende schaut, ja, dann muss man sagen, nur die, die es angenommen haben, für die hat es dann auch seine Wirkung entfaltet. Aber diese Lehre von der doppelten Prädestination ist eine äußerst schwierige Lehre, weil sie sich so in der Bibel auch nicht findet und weil sie die Menschen in die Hoffnungslosigkeit stößt, wenn sie sagen, ich gehöre halt nicht zu den Erwählten, dann habe ich keine Chance, für mich ist Jesus nicht gestorben. Ja? Aber liebe Geschwister, das widerspricht eindeutig der Bibel, wenn man so weit geht. Wenn man so weit geht. Und zwar, ich habe hier nur eine Stelle genannt in der Klammer und die möchte ich euch auch vorlesen dazu. Und zwar 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Wenn diese Extremkalvinisten, Hyperkalvinisten, sagen wir auch, recht hätten, es gibt ja auch da die extreme Richtung, die sowas lehrt, nicht alle gehen so weit, wir wollen auch da fair sein, dann müsste dieser Vers anders heißen, aber er heißt so. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn diese Lehre von der begrenzten Sühneopferwirkung stimmen würde, müsste hier stehen, Gott will, dass ein Teil der Menschen, nämlich nur die Erwählten, gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja. Aber Gott will, dass alle gerettet werden. Seht ihr, jetzt kommt die nächste Lehre, die Allversöhnung, und sagt, hier steht es, so, Gott will, dass alle gerettet werden, weil er Liebe ist, rettet er auch alle. Das ist das nächste Missverständnis in die andere Richtung. Obwohl ich fast behaupten möchte, dass der extreme Calvinismus eine verkürzte Form der Allversöhnung ist. Weil die Erwählten, die können praktisch gar nicht mehr ihr Heil verlieren. Da ist er halt nur ein Teil versöhnt, aber die sind absolut und unverlierbar versöhnt. Und bei den Allversöhnern werden alle irgendwann versöhnt. Die gehen halt da noch viel, viel weiter sogar. Nicht alle Allversöhner gehen so weit, aber manches oder viele sogar sagen, auch am Schluss werden der Teufel und seine Dämonen noch versöhnt, indem sie durch die Läuterungsfeuer, durch die Gerichtsäonen hindurch immer mehr wird immer mehr ihr Ich-Wesen ausgebrannt, bis sie dann sich dem Bräutigam in die Arme werfen, durch die äonischen Gerichte hindurch. Das ist die Allversöhnungslehre. Ich kenne das sehr gut, weil bei uns in Süddeutschland das sehr, sehr verbreitet ist. Ja, ich kenne auch viele, ich spreche keinem den Glauben ab, der das vertreten. Es sind liebe Geschwister auch dabei. Aber ich kann diese Lehre nicht teilen. Ich sage immer, ich kann es als Hoffnung sehen, wenn ihr das so als Hoffnung seht, dass auch die ungläubige Oma irgendwann noch zum Glauben kommt im Jenseits. Aber ich könnte es nicht lehren, weil die Bibel es so nicht sagt. Ja. Wir können nur lehren, was die Bibel sagt. Ich habe deshalb hier eine ganze Reihe Bibelstellen angeführt, also im Calvinismus hier nur eine, weil die ist so deutlich, da brauchen wir nicht noch mehr Stellen. Gott will, dass alle gerettet werden, nicht nur die Erwählten. Ja. Wie es am Ende ist, natürlich ist Gottes Vatergeheimnis. Ja. Kann man lange diskutieren, möchte ich jetzt nicht vertieft. Aber zur Allversöhnung vielleicht nur Folgendes. Da habe ich einige Stellen hier aufgeführt. Was sagen zum Beispiel Christen, die die Allversöhnung vertreten, zu folgender Stelle? Matthäus 3, Vers 12. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Oder Matthäus 25, Vers 41 und 46. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist eine wichtige Stelle, weil hier ist die Rede vom ewigen Leben und von der ewigen Strafe. Wenn man jetzt sagt, ewig heißt nur äonisch begrenzt, dann müssen wir sagen, das ewige Leben ist es dann auch genauso äonisch begrenzt. Ja. Die umgekehrte Argumentation lautet, wenn hier steht ewiges Leben, das eben nie endet, dann ist die ewige Strafe genauso zu verstehen, die auch nie endet. Und das wird durch weitere Stellen bestätigt. Vor allem die nächste Stelle, Markus 9, 43 folgende, wo der Herr Jesus sagt, und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und jetzt wird es nochmal vertieft, damit ja kein Missverständnis entsteht. Ja? Das ist für mich eine der ganz klarsten Stellen in dieser Frage. Damit ja kein Missverständnis entsteht, fügt der Herr Jesus jetzt noch hinzu, das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Viele reden auch von der Auslöschung einfach. Ja, einmal verbrannt dann und keine ewige Qual. Aber hier steht, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das habe nicht ich, Lothar Gassmann, geschrieben. Das wünscht sich ja keiner, sowas. Ja? Auch nicht für die Ungläubigen wünscht sich keiner. Aber wenn es Gottes Offenbarung so sagt, haben wir nichts daran zu rütteln. Wir haben nichts daran zu rütteln. Und wenn heute so getan wird, als gäbe es keine Hölle, ist das eine der raffiniertesten Verführungen Satans. Bei der Allversöhnung wird die Hölle praktisch als eine Art Fegfeuer verstanden, wie bei den Katholiken, wenn man es mal genau nimmt. Und diese Lehre kommt auch vom Kirchenvater Origenes. Er hat es aus der ägyptischen Mysterienreligion abgeleitet. Ich könnte da jetzt viele Quellen nennen, aber aus Zeitgründen möchte ich das jetzt nicht vertiefen. Jedenfalls steht hier, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und dann wird es nochmal bestätigt in Vers 45 und 46, und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle, also die Gehenna, geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Warum bringt der Herr Jesus das Gleiche hier zweimal? Das ist eine ganz massive Warnung. Eine ganz massive Warnung. Und wir können keine Schlaftabletten verteilen bei so ernsten Themen. Und dass die Engel noch gerettet werden, ist völlig abwegig, wenn wir zum Beispiel, die gefallenen Engel, die Dämonen, noch gerettet werden, ist völlig abwegig, wenn wir Hebräer 2, Vers 16 betrachten, zum Beispiel, wo steht, er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Ja. Die Engel, die abgefallen sind, die finden keine Zeit mehr zur Umkehr. Die sind abgefallen. Darüber sagt uns die Bibel auch nicht mehr als dieses hier. Da müssen wir auch uns dann zurückhalten. Jedenfalls heißt es mal, dass wir auch über Engel richten werden. Gibt es auch eine Stelle im 1. Korintherbrief. Ja, aber ich muss langsam zum Ende kommen. Also, beides wird hier abgelehnt. Die Lehre der begrenzten Sühnewirkung und auch die Lehre der Allversöhnung. In dieser Weise, da schließlich alle Menschen und vor allem in der Weise, dass womöglich sogar die gefallenen Engel errettet würden. Liebe Geschwister, wolltet ihr in einem Himmel sein, wo der Teufel auch drin ist? Könnt ihr euch das vorstellen? So weit gehen extreme Allversöhner. Ja. Der Teufel nach Läuterungsfeuern wird dann auch mit dir, der Adolf Hitler, der Stalin, die werden dann alle irgendwann im Himmel landen. Ja, müsst ihr euch vorstellen. Das ist die letzte, ich habe kürzlich mit einem diskutiert, der sieht es so, ja, irgendwann nach Millionen Jahren, aber wir werden dann schon auf einer höheren Stufe sein. Wenn der Hitler ganz unten dann ankommt, sind wir schon ganz oben. So sehen die das dann, da ist immer noch ein Abstand. Aber es ist immer diese Höherentwicklung, im Grunde ist es eine Evolutionslehre in christlich verbrämter Form. Die Evolution, und das kommt von der ägyptischen Mysterienreligion. Und über Origenes und andere ist das in das Christentum eingedrungen. Ja, ich habe manche Freunde verloren, die solchen Lehren anhängen, aber aus Liebe wollen wir doch die Wahrheit auch ihnen sagen. Ja. Ich habe von Allversöhnern hier die meisten kritischen Zuschriften zum Bekenntnis bekommen, das könnt ihr euch denken, gerade wegen dieser Stelle. Deshalb bin ich da ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen. Ich verurteile sie nicht als Menschen, sind für mich auch Geschwister dabei. Allerdings, wenn welche so weit gehen, auch dem Teufel jetzt den Himmel zu versprechen, dann weiß ich nicht, ob das dann doch ein anderer Geist letztendlich ist. Ja, muss man bei aller Liebe doch dann auch sagen, also das geht zu weit. Nun aber noch zu erfreulicheren Punkten zum Abschluss, und zwar hier, wo es um unseren Herrn Jesus Christus geht. Die letzten abschließenden Formulierungen. Wir glauben an Jesu leibhafte Auferstehung. Lukas 24, Vers 26 bis 43. Nun, es gibt ja in der Theologie immer wieder Tendenzen, die sagen, Jesus sei nur in die Verkündigung hinein auferstanden. Also da, wo über ihn gepredigt wird, da lebt er unsichtbar unter uns. So hat es etwa Rudolf Bultmann seinen Schülern beigebracht, der große Zertrümmerer der bibeltreuen Theologie und der große Vater der Bibelkritik im 20. Jahrhundert. Und er hat das alles als Mythos bezeichnet. Aber wir glauben an Jesu leibhafte Auferstehung. Und zwar ist es ganz klar in der Bibel beschrieben, dass Jesus eben nicht so als Geist da irgendwie aufgetaucht ist, nicht zu berühren und so, sondern im Gegenteil. In Lukas 24 lesen wir Folgendes, ab Vers 36. Und ja, ich habe schon geändert. Ihr habt noch die falsche Ziffer. Es sind ein paar kleine Fehler. Ihr müsst ändern in 36. Könnt ihr gleich ändern in eurem Manuskript. Lukas 24, Abvers 36 bis 43. Während sie aber davon redeten, sonst wird es zu viel, wenn wir alle Verse lesen. Während sie aber davon redeten, trat Jesus, und zwar der auferstandene Jesus, selbst in ihre Mitte. Der Auferstandene, ganz wichtig zu beachten. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Ich dachte, das kann ja nicht sein, ist ja tot, ja. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Und jetzt wird es noch massiver. Jetzt sagt er, rührt mich an und schaut, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Ja, ein Geist kann ja nicht essen, ja, irdisches. Habt ihr etwas zu essen? Da reichen sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Was soll das heißen? Das heißt, wir haben nicht die platonische Vorstellung, dass wir nach dem Tod irgendwo als Seelchen X auf dem Planeten Y rumschweben. Ich schwitze jetzt mal zu. Sondern die Bibel lehrt uns, dass die Auferstehung eine leibhafte ist. Allerdings mit einem neuen, unzerstörbaren, kraftvollen Leib, der aber erkennbar ist, an dem wir erkennbar sind als der, der wir auf Erden waren. Und in einem solchen verherrlichten Leib, aber der doch auch physisch noch erfahrbar war, ist der Herr Jesus ihnen erschienen. Ja, ist bei Gott kein Ding unmöglich. Er konnte ihnen erscheinen in sichtbarer, berührbarer Gestalt und doch schon mit dem neuen, verwandelten Leib. Als er dann zum Himmel fuhr, hat er dann in der Lichtherrlichkeit sicherlich, ist er auch mit diesem Leib aufgefahren, denn wir sehen auch in der Offenbarung, dass er auch an den Nägelmalen noch zu erkennen ist und das als das geschlachtete Lamm. Aber doch ein unzerstörbarer Leib, der nicht mehr krank wird, der keinem Leid mehr unterworfen ist. Und dieser Leib ist auch allen verheißen, die an den Herrn Jesus glauben. Eine leibhafte Auferstehung, die wird auch auf uns warten, also nicht platonische Seelenwanderungslehre oder ähnliches, sondern leibhafte Auferstehung. Und auch seine leibhafte Himmelfahrt, genau wie die Auferstehung war die Himmelfahrt leiblich. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben, emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Also der wurde nicht irgendwie in der Fantasie oder so aufgehoben, der Herr, sondern vor ihren Augen. Sie konnten ihn also sehen, physisch, optisch wahrnehmen. Und dann, wo ist Jesus jetzt? Wir glauben, dass er jetzt zur Rechten Gottes des Vaters als unser Hohepriester sitzt. 1. Petrus 3,22, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und auch andere Stellen, die das deutlich machen. Und nun danke euch für eure Geduld. Und jetzt noch der letzte Abschnitt. Und er wird personhaft in Macht und Herrlichkeit von dort auf den Wolken des Himmels als Weltenrichter auf die Erde wiederkommen. Er sitzt also jetzt zur Rechten des Vaters. Und dort wird er personhaft als der Sohn, als der Menschensohn, heißt es in Daniel 7, wiederkommen auf die Erde. In Daniel 7 lesen wir, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter, also Gott Vater, sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Also der Sohn wurde vor den Vater gebracht, als der Weltenrichter. Und dann heißt es in Vers 14, Daniel 7, 14, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und dieser Herr, Jesus Christus, wird wiederkommen und seine Herrschaft entfalten, auch sichtbar für alle im tausendjährigen Reich auf Erden und dann zur Rechten des Vaters im himmlischen Jerusalem. Apostelgeschichte 1, Vers 11, und wir sind jetzt gleich am Ende. Die sprachen, ja Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und darauf warten wir. Das ist unser Trost, unsere Hoffnung inmitten dieser endzeitlichen Geschehnisse, wo wir uns auch abgrenzen müssen gegen falsche Entwicklungen, auch in Bekenntnissen. Möge der Herr uns bewahren in ihm, damit wir bereit sind, wenn sein Tag erscheint. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger, ewiger Gott, wir danken dir, dass wir die Fülle haben in deinem Wort, dass du uns all dies geoffenbart hast, was wir jetzt versucht haben, mit schwachen menschlichen Worten zusammenzufassen, was so grundlegend ist für unser Heil, dass du deinen Sohn gesandt hast als das sündlose Lamm zu unserer Erlösung. Und sollte jemand hier sein, der noch nicht dein Kind ist, so rette diese Seele. Sei du gnädig, Herr, und stärke uns den Glauben in uns, dass wir das Ziel erreichen, bei dir zu sein. Dir sei alles Lob, alle Ehre gebracht, allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.